Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wieder sehr, Sie beim nächsten Podcast Zwischen Leben und Tod zu begrüßen. Heute mir gegenüber sitzt ein, ich möchte mal sagen, und das möchte ich sehr liebevoll sagen, Urgestein des Rettungsdienstes in Österreich, der liebe Sigi Weinert. Hallo Sigi.
Servus Stefan, freut mich, dass ich da bin.
Ja, herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns noch in der Neustadt gefunden hast. Was mich persönlich und auch die Zuhörer interessieren würde, ja, dein persönlicher Werdegang. Den Namen wissen wir, Sigi Weinert. Wie ist es weitergegangen?
Wie ist es weitergegangen? Gute Frage. Ich würde sagen 1982, und ich glaube, das ist der interessante Punkt, hat das Ganze mit dem Rettungsdienst eigentlich begonnen. Damals als Zivildiener. Noch durch die Kommission, durch das gestrenge Befragen, warum, weshalb, weswegen und. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem großen einschneidenden Erlebnis. Das fand nämlich am zweiten Tag meines Zivildienstes statt. Und da hat mich eigentlich also geprägt und auch also ganz aber motiviert, dabei zu sein. Der damals zuständige hauptberufliche Mitarbeiter hat mir am zweiten Tag gesagt, Herr Weinert, Sie werden nicht alt bei uns. Rufzeichen.
Okay. Aus.
Das heißt, ich hatte also von Anfang an schon ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Vorgesetzten. Die Motivation war dann irgendwie so relativ salopp gesagt, 8 Monate haben Sie mich gequält beim Zivildienst, die nächsten 80 Jahre werden Sie mich nicht los. Das war also der Einstieg in den Rettungsdienst, ja, und der hat mich halt ganz einfach bis zum heutigen Tage begleitet.
Das war dann schon im Roten Kreuz Mödling
als Zivildiener? Nein, ich habe begonnen beim Roten Kreuz und am Gebirge.
Ah, okay.
Und ja, bin erst also nach 29 Jahren von einem Gebirge dann nach Mödling gewechselt.
Nach Mödling gewechselt. Vorher warst du wahrscheinlich in der Schule?
Nicht nur.
Nicht nur, okay.
Nicht nur, ja, aber hauptsächlich ganz einfach ja, klassischer Werdegang in der Schule, Volksschule, Gymnasium, dann in der Hauptschule, dann ein bisschen HTL, ja, und dann eine Lehre als technischer Zeichner.
Wow, sehr gut. Jetzt muss man sagen, okay, du hast den Brunnen im Gebirge begonnen, dann hast du den Zivildienst gemacht und am zweiten Tag kriegt man so eine Aussage. War das der Ansporn für dich dann zu sagen, passt, mein Helfersyndrom ist geweckt oder warum ist es überhaupt zum Zivildienst gekommen?
Das hat sich eigentlich herauskristallisiert in den Diskussionen mit Gleichaltrigen, die also beim Bundesheer damals ihren Präsenzdienst abgeleistet haben. Und es war eigentlich also so ganz allgemein relativ eine sinnlose Tätigkeit, ganz einfach dargestellt. Ja. Und vor allem, ich habe auch einige Freunde ganz einfach verloren damals, die noch ganz schnell in die Kaserne mussten, ganz einfach bevor End of Day war und dann ganz einfach in Unfälle verwickelt war. Und das hat mich irgendwie also geprägt und auch also ganz einfach durch meine Eltern, ja, Vater sehr engagiert also im Fußballwesen, ja, Mutter Kindergärtnerin, das heißt, also ich habe von relativ früh schon ganz einfach eine gewisse soziale Ader ganz einfach mit auf den Weg bekommen.
Naja, ganz klar, wenn sich da jeder engagiert, bin auch ich von meinen Eltern gewohnt. Mein Vater ja im Basketballwesen ganz, ganz stark und das ist halt nicht nur immer das Training, sondern es ist auch noch ganz viel drumherum, wo man dem einen was hilft, den anderen wo abholt, sehr viel mit eingebunden ist. Da lernt man das soziale Wesen Österreich kennen und Österreich ist ja ein sehr hilfsbereites Land und mit vielen hilfsbereiten Menschen. Wie ist dann weitergegangen in diesem Werdegang? Jetzt hast du den Zivildienst gemacht und dann 1982, ich muss ehrlich gestehen, ich war noch nicht auf der Welt, da war ich -2, jetzt habe ich auch nicht im Kopf, als was schließt man danach? Hat es den Rettungssani schon gegeben oder wie hat der geholfen? Rettungshelfer?
Nein, es gab den Sanitäter und die einzige wirkliche Ausbildungsform darüber war natürlich der Sanitätsgehilfe. der sagt ganz einfach so äquivalent zum OP-Gehilfen war und halt eine Staatsprüfung letztendlich ganz einfach mit einer Staatsprüfung dann abgeschlossen hat. Naja, und der inhaltliche Werdegang war halt ganz einfach 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs in der zweiten oder in der dritten Woche. Ja. Ja, und dann war man eigentlich schon als vollwertiger Sanitäter hinten im Fahrzeug beim Patienten. Und dann gab es noch die 16 Stunden Sanitätshilfe. Mhm. Und die waren ziemlich geprägt, also davon, wie man ganz einfach einen Luftröhrenschnitt mit einem Bickkugelschreiber ganz einfach machen kann. Und zwei oder drei Stunden ganz einfach über die Geburt. Und das war im Prinzip die Ausbildung zum vollwertigen Sanitäter.
Ja, Wahnsinn, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn man jetzt 1982, 83, 84 vergleicht dann mit 2026, in dem wir uns jetzt befinden. Wie war dann aber auch dein beruflicher Werdegang? Du bist ja immer dieser Szene ein bisschen noch treu geblieben.
Der berufliche Werdegang war dann ganz einfach, ich bin bei den österreichischen Bundesbahnen gelandet, habe dort ganz einfach eine sehr gute Dienstzeit gehabt, die es mir erlaubt hat, am Vormittag quasi Rettungsdienst zu fahren und am Nachmittag halt ganz einfach dann bei den ÖBB zu arbeiten. Und das Ganze ist also so lang gegangen, bis dann den Tag meiner Pragmatisierung und da habe ich gekündigt.
Also dann, wenn du weißt, mich kann jetzt keiner mehr kündigen, dann kündige ich heute.
Genau, das war an und für sich dann der Weg ins Rote Kreuz, in den Landesverband Niederösterreich. Okay.
Welche Funktion hast du damals übernommen im LV?
Das war Assistent des Landesgeschäftsführers, also Landessekretär hat es ja damals geheißen. Und ich durfte mich mit dem Versicherungswesen, mit der Implementierung der letzten Notarztfahrzeuge ganz einfach auseinandersetzen. Mit der Einführung des damaligen, hat es ja der Rettungsschilling geheißen.
Ah, ja.
Ja, die sozusagen freiwillige Abgabe pro Kopf in den Gemeinden zum Erhalt. Ja. Es kamen dann ganz einfach auch die internationalen Aktivitäten dazu, als Niederösterreich auch Mitarbeiter stellte, die also in das damalige Kurdengebiet entsandt worden sind, ja, oder ganz einfach Rückholaktionen aus dem damaligen Jugoslawien,
ja.
Wo wir Mitarbeiter dann eben entsandt haben. Ja, und das war so das ganz Grobe mal. Dann hatte ich beim Versicherungswesen war also der Auftrag, den Schadensverlauf zu reduzieren, der damals also doch 9. Hof AKA, der Eisensteher, ja, ein Klassiker, ja, für jede Stoßstange. Das war eigentlich also auch der Beginn, wo ich mich dann auseinandergesetzt habe mit der Einsatzfahrerausbildung, wo es also Konzepte gab. Ja. Dann gab es noch das Intermezzo mit der Bekleidung, die erste rote Funktionsjacke.
Okay. Was habt ihr vorher angehabt? War das weißer Kittel?
Die sogenannte, auch heute noch erhebliche A-Uniform mit schwarzen, glatten Halbschuhen ohne Ziernähte und ab 1. November Krawattentragepflicht.
Okay.
So waren wir damals auch als Zivildiener ausgestattet, ja, und so wurde Rettungsdienst betrieben.
Das heißt, ihr seid jetzt in der Ausgangsuniform Rettungsdienst gefahren?
Ganz genau.
Ah, nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex gerade, ganz kurz, weil ich mir an diese Zeit...
Dann kam die hellgraue Uniform, die schon eher etwas locker und angepasster war, aber natürlich noch ohne Reflexstreifen. Ja. Und das hat mir also fast damals ein Disziplinarverfahren eingebracht. Ja, ich hatte also damals schon Kontakte zum Bayerischen Roten Kreuz und habe eine rote Einsatzjacke mitgebracht. Nach Niederösterreich und Österreich. Ja. Und also eine meiner Aufgaben war dann ganz einfach, als auch das ÖRK erkannt hat, also wir brauchen rote Jacken mit Reflexmaterial, ist Niederösterreich den eigenen Weg gegangen und ich durfte also dann jetzt den roten Anorak und den Overall entwerfen. Und die rote Jacke hatte also damals diese quadratischen Reflexstreifen, Reflexseiten noch. Und die wurde dann also sehr liebevoll der Sigi 2000 genannt.
Der Sigi 2000, na bitte. Cool, so hast du dich, nicht nur dadurch hast du dich verewigt, aber auch mit dem Sigi 2000.
Ja, erinnerlich ist ganz einfach auch die Aussage vom damaligen Generalsekretär Hannes Bolster, einer der letzten ganz Großen im Roten Kreuz, der mich dann einmal zu sich zitiert hat und hat gemeint, ja, auch ein Mitarbeiter, ein hauptberuflicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Landesverbandes hat sich an die Uniformvorschriften zu halten.
Mhm.
Ja. Ja. Wir haben uns verstanden.
Ich verstehe. Ihr habt euch verstanden. Wie ist dann weitergegangen das Rote Kreuz? Ich habe jetzt natürlich auch deine letzte Station sozusagen. Du bist ja in Pension. Notruf Niederösterreich mitbekommen. War dazwischen dann noch?
Ja, da gab es dann noch das Intermezzo mit IKRK, mit dem Internationalen Roten Kreuz.
Ja.
Einsatz im Südsudan, im Bürgerkriegsgebiet.
Oh.
Und wobei also unser Camp, also unsere Station, war also auf der kenianischen Seite. Viel gelernt, viel erlebt.
Mhm.
Eine sehr prägende Zeit. Auseinandersetzung sowohl also im medizinischen Bereich als auch ganz einfach im sozialen Bereich, was also auch Rassismus und so weiter anbelangt, war aber an und für sich eine sehr lehrreiche Zeit, hat mir gezeigt ganz einfach, wie das Rote Kreuz agiert, auch international. Und hat mir auch relativ viel Freunde eingebracht.
Schön, super, wenn man mit dem da rausgehen kann, dass man geholfen hat, Auslandserfahrung gesammelt hat und dann noch Bekanntschaften und Freundschaften sich bilden, ist das natürlich was ganz Besonderes. Notruf Niederösterreich war dann noch?
Dazwischen gab es
dann da noch. Da gab es noch was,
Da gab es dann noch, dann gab es den ersten Universitätslehrgang an der Donau-Universität, Emergency in Public Health, die mein lieber Freund, der Christoph Regelstein, der aus den USA nach Österreich gebracht hat.
Ja, ich erinnere mich.
Und das war der allererste Lehrgang und der war ganz einfach besonders geprägt durch die Teilnehmer. Es gab nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen den Teilnehmern und den Vortragenden.
Ja.
Das heißt eigentlich, jeder Teilnehmer hätte also genauso gut ganz einfach der Vortragende sein können. Und das Interessante war eigentlich, dass wir damals alle gewusst haben, wir müssen an diesem Lehrgang noch arbeiten.
Mhm.
Das heißt, wir haben eigentlich viel getestet. Die Leute haben sich eingebracht und gesagt, so, das brauchen wir weniger, aber dafür da mehr und so weiter. Und so ist es letztendlich ganz einfach zu einem sehr kreativen Austausch gekommen, wo eigentlich jeder also dann profitiert hat. Und ich bin also nicht minder stolz, dass ich das ganz einfach als Lehrgangsbester damals abgeschlossen habe. Und das jetzt mit stolzen 45 Jahren.
Bravo, bravo, also ja.
Die Lernphase eigentlich schon wieder ein bisschen also im Abklingen ist.
Mhm.
Und es hat, glaube ich, also für das System ganz einfach sehr viel gebracht.
Na klar, wenn so ein Lehrgang so hochkarätig besetzt ist und eure Vortragenden dann auch noch das Feedback annehmen und sich daraus noch Besseres entwickelt, naja, was will man mehr?
Der Wermutstropfen war eigentlich nur der, dass sich also gerade also Niederösterreich hier sehr relativ wenig engagiert hat. Ja. Also mir sind noch die Worte des damaligen Geschäftsführers ganz einfach im Ohr. Der Rettungsdienst braucht keine Akademisierung.
Mhm.
Punkt. Heutzutage sieht man das in vielen Bereichen ganz einfach anders. Ja. Und wenn ich ganz einfach vor allem also in die Nachbarstaaten, und da sind wir dann bald bei Notruf Niederösterreich jetzt dann, bei meiner Tätigkeit schaut, dann ist das durchaus ganz einfach ein Thema.
Mhm. Wollen wir gleich in die Nachbarstaaten schauen, auch wenn wir vielleicht das eine oder andere jetzt auslassen, die natürlich wichtige Werdegänge bei dir waren. Aber erzähl mal vom Ausland, Notruf Niederösterreich.
Wir haben, also ich bin 2014 bin ich also zu Notruf Niederösterreich gewechselt. War auch eine Knall- und Fallentscheidung, ja, also von einem Tag am anderen, nein, innerhalb einer halben Stunde ganz einfach bei der AUVA gekündigt.
Ja.
Und eine meiner ersten Aufgaben war ganz einfach, dass man gesagt hat, so, wir wollen mit den Nachbarstaaten, ganz einfach grenzüberschreitender Rettungsdienst, ja. Gab Bemühungen davor, die ganz einfach von den Einsatzorganisationen dominiert waren, wo es aber dann schlussendlich ganz einfach keine Lösungen gab, praktikablen. Man hat es damals auch vom Land Niederösterreich ganz einfach an Notruf Niederösterreich ausgegliedert und hat gesagt, so, ihr seid zuständig, ihr macht's das. Mhm. Und am Anfang gab es also entsprechende Vorbehalte. Ja, natürliches Misstrauen und so weiter. Mhm. Die Verhandlungen sind also fast also auch ein paar Mal gescheitert, waren also sehr an der Kippe. Nur wir haben es dann also 2016 wirklich geschafft, also diesen Staatsvertrag, ja, der erforderlich war, in Znaim zu unterzeichnen in Jena. Und der war richtungsweisend. Ja. Das heißt, es war der Staatsvertrag nie also ein 200-Seiten-Werk, sondern alles, was ganz einfach geregelt werden musste, war ganz einfach auf 11 Seiten zusammengefasst. Und das war im Prinzip eigentlich also auch mit internationalen Verträgen ganz einfach was Neues.
Nein, so ist es. Kurz, prägnant, effektiv.
Ganz genau. Und eigentlich nur, also basierend ganz einfach auf einem dynamischen Prozess. Alles, was ganz einfach bei uns erlaubt ist, ist auf der anderen Seite erlaubt und umgekehrt. Ja. Damit gibt es also keine Zertifizierungen, keine Anerkennungen, keine Administration, sondern das Nachbarland akzeptiert unsere Ausbildung, wir akzeptieren dort, was die haben. Und jeder arbeitet nach seinen eigenen Richtlinien. Das heißt, also der österreichische, niederösterreichische Sanitäter in Tschechien arbeitet genau nach seinen Vorgaben und der tschechische bei uns in Österreich genauso nach seinen Vorgaben.
Sehr pragmatisch gelöst. Pragmatisch. Also wirklich toll.
Ja, und dann gab es noch schnell die Kooperationsvereinbarung, die halt eine Stufe niedriger ist. Staatsvertrag, warum? Weil dieser Staatsvertrag sogenannte gesetzesändernde Materie hat. Stichwort Suchtgiftmittel. Wenn ich mit Suchtgift über die Grenze fahre, dann habe ich ein Suchtgiftmitteldelikt. Ja? Ein ausländischer Arzt darf in Österreich keinen Patienten behandeln, wenn er nicht Mitglied in der Ärztekammer ist. Ja? Und solche Sachen. Und das regelt im Prinzip der Staatsvertrag auf einer Bundesebene. Ja? Das heißt, wir haben im Prinzip eine sogenannte faktische Derogation, das ist der Fachausdruck, der mehr oder minder einzelne Gesetze quasi overruled. Mhm. Ja? Das heißt, ich darf nicht drüber fahren mit Suchtgiftmitteln, das sagt mein Bundesgesetz, ja? Aber im Rahmen ganz einfach eines Einsatzes, der unter dem Staatsvertrag läuft, darfst du es. Ja? Und damit muss man auch nicht in jedem Gesetz ganz einfach irgendwelche Ausnahmen aufnehmen, sondern ganz einfach die umgekehrte Lösung ist die, dass der Staatsvertrag sagt,
du darfst. Ja, wir haben etwas geschaffen, du hast etwas geschaffen, das über dem Ganzen steht. Wir, also ich war ja nicht dabei, aber ihr habt etwas geschaffen, das dem drüber steht und das Ganze sozusagen dann regelt. Hut ab. Und jetzt muss man sagen, du warst sicherlich nicht auf der Suche, aber es hat dir ja auch Auszeichnungen eingebracht.
Ja.
Ja, und die gehören schon auch erwähnt.
Die Auszeichnungen sind immer Ausdruck dessen, vor allem also in diesen Bereichen, dass es viele, viele Menschen ganz einfach gegeben hat, die eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Mission ganz einfach sich auferlegt haben und dieser auch gefolgt sind. Mhm. Die besonders prägende Auszeichnung war eigentlich also die erste große ausländische, der sogenannte IMS 10 Award in den USA, das ist also der Rettungs-Oscar.
Ja.
Der Hintergrund ist der, jedes Jahr werden ganz einfach Personen nominiert und 10 werden ausgewählt aus diesen Nominierungen. Und das funktioniert so, schon alleine die Nominierung ist ganz einfach in den USA was ganz was Besonderes. Ja. Und wenn man dann ganz einfach als Europäer den IMS 10 Award auch noch bekommt, ja, dann halte ich das ganz einfach für etwas ganz, ganz Besonderes und ganz, ganz Schönes.
Das ist es.
Ja. In weiterer Folge gab es natürlich dann also gerade also meine internationale Tätigkeit dann also mit Tschechien die Auszeichnung, die Medaille für Diplomatie. Die wurde damals erst geschaffen und ich durfte mich als erster würden Preisträger quasi also, über die freuen. Und dann einige andere, also auch noch ganz einfach aus dem umliegenden Ausland, infolge von den weiteren Staatsverträgen mit der Slowakei und mit Ungarn.
Mhm. Und das sind ja Auszeichnungen, da hast du etwas dafür getan. Ich will nicht sagen, dass du für die anderen Auszeichnungen nichts dafür getan hast, aber ein grenzüberschreitender Rettungsdienst, der im Katastrophenfall einfach das regelt oder im Einsatzfall das regelt, dass das österreichische Auto nach Tschechien fahren kann oder das tschechische Auto rüberkommt und dem Herzinfarkt hilft, das ist ja neu gewesen. Früher war es bei der Grenze aus. Da hast du mit Blaulicht stehen können und du bist nicht weitergekommen.
Du hast mir gerade das richtige Stichwort gegeben. Einsatz im Nachbarland. Ja. 24. Juni 2021, vor 5 Jahren, ein Tornado geht
in
Südtschechien über 5 Dörfer durch.
Ja.
Und wir haben bei den Staatsverträgen nie in dieser Dimension gedacht. Ja. Man denkt ganz einfach, ja, wir haben ein Notfall 1, Notfall 3, ja, und, aber nie ganz einfach in dieser Dimension. Und da haben wir zum ersten Mal bemerkt, ganz einfach, wie gut das System eigentlich aufgestellt ist. 20.15 Uhr an diesem Abend, bei mir klingelt das Telefon. Der Medical Director vom Südmeerischen Rettungsdienst ist am Apparat, nichts Ungewöhnliches, lieber Freund, ja. Haben oft ganz einfach am Abend geplaudert, uns ausgetauscht, über Einsätze gesprochen, die wir hier absolviert worden sind. Und ich war eigentlich auf ein entspanntes Gespräch, und plötzlich also, schreit er rein, das ist ein Emergency Call.
Wow.
Denkt mir, okay, was ist das? Und er sagt, ja, also 5 Dörfer sind also von einem Tornado getroffen worden. Und mein erster Gedanke war, ja, Tornado in Europa, ja, er spricht von einem starken Sturm.
Mhm. Oder so.
Und ich bin dann sofort eigentlich wieder umgeschaltet. Und ich wusste, der hat mehrere Jahre in den USA gearbeitet. Also der weiß was ein Tornado ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und anfänglich hat er noch ein bisschen gezögert, wie ich ihn gefragt habe, was brauchst du? Ja, er sagt dann, ja, 1-2 Rettungsautos, sage ich, okay, was sind die Fakten? Und er hat nur dann eben zusammengefasst, sagt, sie kommen vom Norden nicht durch, umgestürzte Bäume, umgestürzte Masten, ja, Infrastruktur beschädigt, sie kommen mit den eigenen Kräften nicht durch, Hubschrauber unmöglich, ganz einfach zu dem Zeitpunkt. Sie haben also mittlerweile schon 200 Verletzte, 2 Tote, numbers increasing, ja.
Mhm.
Und daraufhin ganz einfach den Knopf quasi gedrückt, ja. Und innerhalb der ersten 10 Minuten waren also 10 Einsatzfahrzeuge plus ein Notarztwagen in diese Richtung unterwegs. Und nach 45 Minuten hatten wir 43 Rettungsfahrzeuge, 2 Hubschrauber in diesem Bereich bereits. Und haben dann quasi die Erstversorgung übernommen. Und auch die Mitarbeiter von Notruf Niederösterreich sind ganz einfach an den Schadensort gefahren, haben dort eine mobile Leitstelle errichtet, weil wir, falls also Patienten nach Niederösterreich transportiert hätten werden, hätten wir dort also schon also die Koordination übernehmen können. Und wir haben viel gelernt aus diesem Einsatz.
Wow, wow. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ich denke, unseren Zuhörern wird es ähnlich gehen, wenn ich mir das vorstelle. Aber es ist natürlich und zeigt unsere Schlagkraft, wenn wir innerhalb von 10 Minuten das schaffen, innerhalb von 45 Minuten 43, 45 Autos, ein paar Helis, Wahnsinn. Plus mobile Leitstelle hin und einem Nachbarland geholfen. 200 oder numbers increasing haben wir gehört, Leuten geholfen und versorgt. Hut ab!
Sie sind immer noch sehr, sehr dankbar und es hat ganz einfach auch unser Verhältnis ganz einfach zu den Tschechen nachhaltig geprägt. Ja. Es wird heute noch ganz einfach darüber immer wieder berichtet, über diesen Tag, über diesen Einsatz. Und ich glaube ganz einfach, dass wir dann in weiterer Folge auch während der Covid-Zeit, ja, die ja auch also sehr prägsam war, wir hatten den grenzüberschreitenden Rettungsdienst zu keinem Zeitpunkt einstellen müssen. Wow. Wir waren in permanenter Abstimmung mit der Botschaft, mit den Botschaftsangehörigen. Wir wussten genau, wo also Grenzsperren errichtet worden sind und wo nicht. Ja. Und die Kommunikation also gerade also mit den Botschaften, also mittlerweile auch also mit Slowakei und mit Ungarn, funktioniert ganz einfach auf Basis 24/7.
Super, genial. Lass mich den Sidestep fragen. Der Sidestep ist ja nicht, aber jetzt hüpfen wir mal rüber nach Mödling.
Ja.
Notarztwagen Mödling. Wir wissen von einer, du hast ja einen gewissen Faible zur Dokumentation. Und das verschafft uns alle, dass wir alle sehr nostalgisch manchmal werden können, wenn wir deine alten Fotos und die alten Geschichten wiedererleben können. Wie war das damals, NRW Mödling? Ich glaube, ich war ja auch wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt.
Naja, ja, also erst einmal hat sich ganz einfach die Implementierung des Notarztwagens Mödling verzögert, weil der Notarztwagen damals wegen eines Unfalls eines Notarztwagens in Kärnten vorübergehend einmal in Kärnten stationiert war.
Okay.
Dann war die nächste Herausforderung Notfallsanitäter. Mhm. Gab es ja damals noch nicht.
Von welchem Jahr sprechen wir denn?
Wir sprechen von 89.
Von 89. Okay, ich war plus 5, lieber plus Zuhörer. Ja, jetzt könnt ihr euch alle ausrechnen.
Die Notfallsanitäter oder die Ausbildung genießen durften, waren eigentlich diejenigen, die schon die letzten Jahre über sehr engagiert waren. Also hauptsächlich ganz einfach Lehrtätigkeit gemacht haben, Lehrbeauftragte waren. Ja, und der Kurs selber, der wurde damals ganz einfach auf der Brunner Seite vom Maxi Brenner, vom ehemaligen Chefarzt des Burgenländischen Roten Kreuzes,
okay,
der also auch langjähriger Mitarbeiter der Bezirksstelle Brunn war, einerseits gehalten und vom Dr. Bauer in Mödling ganz einfach gehalten. Mhm. Und es war letztendlich eine Vorleseübung aus dem Gorgas Ahnefeld.
Okay.
Das heißt, wir sind drinnen gesessen und wir haben ganz einfach dem gelauscht, was ganz einfach vorne aus dem Buch herausgelesen worden ist. Ja, ja, und dann waren wir Notfallsanitäter.
Gratulation.
Wir haben viel gelernt in den laufenden nachfolgenden Jahren. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie das System wirklich funktionieren soll, ja, oder wie es auch also in Deutschland oder so funktioniert. Man hat immer wieder ein bisschen was gehört, aber nie wirklich ganz einfach ein echtes Feeling dafür bekommen. Mhm. Wir hatten Zeiten, wo wir lange Zeit ganz einfach mit sogenannten gezwungenen Notärzten fahren mussten, weil die Kliniken halt ganz einfach Ärzte abgestellt haben und Präklinik halt nicht unbedingt immer das Lieblingskind eines Klinikers ist, ja, der also gewohnt ist, im OP oder in der Ambulanz zu stehen, ja, helfende Hände von ausgebildetem Diplompersonal zu haben, ja, sondern ganz einfach draußen also mit freiwilligen ehrenamtlichen Sanitätern es zu tun hat.
Ja.
Es gab immer wieder die Diskussionen um die Finanzierung des Notarztwesens, da kam also dann dieser Rettungsschilling ganz einfach ins Spiel. Ja. Ich habe also noch Zeitungsausschnitte. Notarztwagen steht vor dem Aus, ja, kein Arzt für Notarztwagen da und so. Also es waren zum Teil also sehr wilde Zeiten, ja, aber man wollte ganz einfach es umsetzen und zu sagen, okay, wir haben ganz einfach innerhalb von 15 Minuten an jedem Ort Österreichs einen Notarzt. Mhm, ja. Das war halt damals die Prämisse, mit der wir gearbeitet haben.
Was war das für ein Auto, das allererste? Was war das?
Ein LT.
Ja.
Ohne Servolenkung.
Man muss ja auch die Armmuskulatur bewegen, klar.
Ganz genau. Und das beste Feature war also nach wie vor ganz einfach das Kompressorhorn. Das heißt dann.
Ja.
Das war einfach nicht zu überhören, ja, und hatte ganz einfach also noch so einen Schallpegel, dass also wirklich die Scheiben im Fahrzeug davor ganz einfach wirklich gewackelt haben.
Ihr habt ja dann auch mal einen Beham-Tragestuhl auch gehabt, das war ja eine tolle Geschichte, ja.
der hatte zwei, an und für sich zwei Funktionen. Ja. Und ich weiß, dass dein Herr Baba ja da ist, also sehr stark beteiligt
richtig,
war
auch. Ja.
Und zwar einerseits musste natürlich auch der Notarztwagen zur Reparatur, zum Service. Ja. Also was hat man gemacht? Man hat ganz einfach ein kleineres Auto und der zweite Notarztwagen konnte sich niemand leisten. Mhm. Ja. Also hat man das Ganze in einen Tragstuhl oder in die Konstruktion eines Tragstuhls ganz einfach eingebaut. Ja. Und das war dann einerseits war das der Ersatz NRW, dass man mal doch mehr gebraucht hat. Ja. Andererseits natürlich also auch für die ganzen Sekundärtransporte. Mhm, ja. Und da war halt alles ganz einfach auf diesen Sessel montiert. Das war relativ einfach, ganz einfach hineinzustellen, war verriegelt. Ja. Und man konnte damit also recht gut arbeiten.
Ich denke mal, ja. Und dieser benannte Biham-Stuhl nach dem Herrn Dr. Biham, den wir alle noch kennen genau. Und lieben und schätzen, der mittlerweile auch in Pension sein darf.
Biham, Safa, das sind genau. Also die großen Namen.
So ist es. Gibt es irgendetwas in deiner ganzen Karriere, wo du sagst, das war wirklich einmal ein ganz lustiger Einsatz?
Ach, lustige Einsätze. Abgesehen davon, dass wir es eigentlich grundsätzlich immer lustig gehabt haben. Ja. Es war immer Gemeinschaft, es hat ganz einfach immer Freude gemacht, vor allem also mit den Fixdiensten. Ja. Ja, es gibt schon das eine oder das andere Erlebnis. Eines ist mir besonders erinnerlich, zwar war das eigentlich ein Hubschrauber-Einsatz. Ja. Mhm. Die Mutter einer Krankenhausangestellten irgendwo da so Sittendorfer Gegend oder so, ja. Hubschrauber kam dorthin, ja, es war aber jetzt nichts Dramatisches, ja. Und der Hubschrauber hat halt ganz einfach gesagt, so jetzt sind wir da, ja, jetzt nehmen wir also die alte Frau gleich ins Krankenhaus Mödling mit, weil es ist ihn. Und sie saß halt ganz einfach bei der Ankunft, damals noch die Ecurie,
ja.
Das Fliege der Eichhörnchen, ja. Ja. Saß mehr oder minder im Langsitz auf der Trage, ja, Oberkörper hoch. Mhm. Ja. Dunkler Mantel, Handtasche, ganz einfach direkt am Körper haltend, ja. Ja, mit beiden Händen so.
Ist gekrallt.
Ja. Trage raus, damals noch auf dieses Gestell vom Krankenhaus
gelegt. Ja.
Und dann sagt sie ganz einfach zu den Pflegern, ja, einen Moment, Moment, ja, macht die Handtasche auf. Kramt herum, ja, zieht ganz einfach 10 Schilling heraus und sagt, für den Fahrer.
Ein bisschen ein Trinkgeld halt für den Piloten.
Super, ja. Also, und das war einfach so, ja, es hat einfach genau zu ihr, zu der Situation.
Passt. Ja, super. Perfekt, super. Möchte aber jetzt auch noch vielleicht so ein bisschen. Siehst du mir auch gegenüber den Sidestep jetzt wirklich wagen, ein bisschen was ins Private? AmbulanceCollector.com. Wie ich es genannt habe, Miniaturrettungsdienst-Fahrzeugsammlung. Auch da darf ich ja immer wieder was erblicken. Wie ist es denn dazu gekommen?
Okay. Ich glaube, du bist noch zu jung, um ein Konkurrenzunternehmen ganz einfach in Schwächer zu kennen, die Firma Trenker.
Ja, oh ja, durchaus, ja. Haben damals Erste-Hilfe-Kästen und Sonstiges gemacht, vom Namen her kennen
aber
Sie. Ja.
Genau, und wir reden vom Senioren.
Okay. Ja.
Das war ein Geschäft für Krankenhausbedarf und so. Und eigentlich verbotenerweise habe ich mir dort mein erstes Stethoskop gekauft. Ja. In den damaligen Zeiten, ja, also ein absolutes No-Go, ja. Und da stand ein Käfer, ein kleiner, so 20 cm groß, mit einem Rotkreuz-Emblem und mit einem Blaulicht drauf. Ja. Und die haben wir den halt so angeschaut. Und der alte Senior hat halt das irgendwie bemerkt, hat es dann runtergenommen und hat gesagt, was das ich schenke, das gebe ihm einen guten Platz. Ja. Und das war also so mein erstes Fahrzeug. So.
Cool.
Da stand dann noch da. Und dann kam halt das eine oder das andere einmal so dazu. Nicht irgendwie organisiert, strukturiert, sondern nur, ah ja, schön, nehme ich auch mit, stelle ich auch dahin. Ja. Ja, das so war eigentlich also der Beginn. Dann wuchs die Sammlung und wuchs, ja. Und dann gab es ganz einfach die große Veränderung in meiner Beziehung, die mich dann letztendlich zu meiner Gattin, zu der Susa, geführt.
Die liebe Susa, schöne Grüße, ja. Frau Dr. Ottendorfer. Ja.
und die habe ich dann irgendwie angesteckt. So, dann hatten wir ganz einfach parallel laufend zwei Sammlungen, ja. Und der Deal war, wer es zuerst im Schaufenster sieht, der hat das Vorrecht, es zu kaufen. Ja. Das war wirklich also ein heftiger Konkurrenzkampf. Mhm. Ja. Und irgendwann einmal ging dann der Platz aus. Irgendwann einmal mussten wir auch ganz einfach eher zusammenrücken. Und dann haben wir die beiden Sammlungen verschmolzen. Das war dann der Punkt, wo unsere Freundin gesagt hat, so, und jetzt habt ihr wirklich geheiratet. Und jetzt habt ihr die Ehe vollzogen. So,
ja, verstehe. So.
Mittlerweile, also wir haben dann einen Antrag für das Guinness Buch of Records gestellt. Das heißt, wir sind mit über 10.000 irgendwas im Guinness Buch. Das dürfte, glaube ich, 2012 gewesen sein.
Liebe Zuhörer. Über 10.000 Stück. Das ist auch ein Wahnsinn. Kurzerseits die Frage, wo bringe ich denn die unter?
Nein. Ich möchte dich noch, bevor ich auf das eingehe, noch einmal ganz einfach hyperventilieren sehen.
Danke.
Wir sind bei über 18.700 Stück. Ja, also die stehen im Keller und mittlerweile ganz einfach auch ein Teil im ersten Stock. Mhm. Wir ersparen uns den Psychiater dadurch.
Ich verstehe. Ja.
Wir rauchen nicht, ja, wir saufen nicht, ja, und damit also fließt doch relativ viel Geld ganz einfach genau dort hinein. Das, was das Schöne bei der ganzen Sache ist, also die ältesten Exponate sind gebaut worden 1895.
Toll.
Das sind Tinlithografien, ja, gebogenes Blech, ja, Kutschen. Das Ganze hat natürlich also auch einen gewissen gesellschaftlichen Wert. Ja. Vor allem die Modelle kommen aus der ganzen Welt. Mhm. Viele Freunde von uns, wenn sie auf Flohmärkten sind, wir kriegen ganz einfach aus Hongkong, ja, aus Japan, aus den USA, WhatsApp, hey, habt ihr das schon, wir haben das gerade gefunden, wir kaufen es euch, ja, und wir heben es auf, bis ihr da seid und so. Was es aber ganz einfach zeigt, über die Jahre hinweg, ja, sind auch ganz einfach lokale und regionale Ereignisse. Ja. Zum Beispiel nach 9/11 in den USA waren die Spielzeugläden voll von Sanitätern, von Feuerwehr, das waren die absoluten Heroes. Ja. Während der Kriegszeiten zum Beispiel schlägt sich das nieder in den verwendeten Materialien. Ja. Also das heißt, da war also mit Metall relativ, gab es einen Engpass, dafür wurden andere Materialien verwendet. Ja. Und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die einen historischen Bezug ganz einfach haben. Ja. In England gab es gerade also so nach dem Ersten Weltkrieg, viele Porzellanmanufakturen und die haben Souvenirs hergestellt und da gab es so Miniatur, also so Porzellanrettungsautos und Schiffe und Züge und so weiter, die immer gedruckt haben das Logo der Ortschaft. Das waren begehrte Souvenirs, das hat man ganz einfach mitgenommen, ja, sich dann auf den Kaminsims gestellt, ja, man war dort. Und da gibt es zum Beispiel ein Rotkreuzschiff, ja, und da konnte ich also den Namen entziffern, der dann vorne draufsteht. Und das war wirklich ein Sanitätsschiff, das von einer Mine aufgelaufen worden ist, gesunken ist und das man vor einigen Jahren tatsächlich also gefunden hat, okay. Ja. Mit Sonar vermessen, ja, und das ist also eine dieser Grabstätten, ja, die einen besonderen Schutz also in UK besitzen, ja, Und da gibt es halt ganz einfach dann die ganze Story dazu.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist einfach interessant, wenn man da ganz einfach in der Geschichte sich ein klein wenig bewegen kann.
Ja, Hut ab, Wahnsinn. Ich hoffe, es wären bald über 20.000.
Es ist zumindest, wenn man sagt, man ist Collector, ist es eine gute Entschuldigung, weshalb man sich ganz einfach in Spielzeuggeschäften herausfindet.
Eindeutig. Und dann gibt es ja auch, wenn wir jetzt einmal über viele ferne Länder gesprochen, ihr reist ja auch. Die Susan und du, ihr habt ja durchaus einen gewissen Reisedrang, wenn ich das so sagen darf.
Kann man so sagen.
Natürlich ja. Einmal. Auch mit Blog, mit allem drum und dran. Also ich habe das ja verfolgt.
Ich habe mir das jetzt auch schon überlegt, ob mir das Reisen ganz einfach in die Wiege gelegt worden ist. Definitiv nicht, weil so weit geht mein Erinnerungsvermögen nicht so. Ich weiß aber, dass ich ganz einfach mit 5 Jahren zum ersten Mal ganz einfach in Norwegen war. Und das hat also schon ziemlich geprägt, damals also auch mit Fußball und so. Mhm. Und der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, ja, mit deren Speisen, ja, mit deren Lebensmittelpunkten, ja, das hat mich schon eigentlich schon immer gereizt. Ja. Und da ist also die Susa ja genauso auf dieser Welle. Mhm. Und wir haben über die Jahre haben wir uns immer wieder ganz einfach irgendwo Wohnmobile ausgeborgt, ja, also Neuseeland, Chile, Island und so, und haben dann beschlossen, okay, jetzt ist es Zeit ganz einfach für unseres, ja, und haben das in Angriff genommen, schon also in der Überlegung, wir wollen ganz einfach quasi durch die Amerikas, also Nord-, Mittel-, Südamerika, das war das Ziel, und das haben wir dann also dann 2022 gestartet, durch Covid ganz einfach ein Jahr verspätet und waren dann 1,5 Jahre einfach unterwegs. Also weg von Halifax in Kanada bis runter in die Antarktis. Nicht mit dem Wohnmobil, also Antarktis haben wir dann mit Schiff gemacht. Mhm. Ja. Aber das waren rund 85.000 Kilometer, die wir runtergespult haben. Und das Schöne ist ganz einfach, Paramedic zu sein oder wie man so sagt, also, wenn ich jetzt also alle, also Feuerwehr und Polizei noch dazu nehme, die sogenannten First Responder, das ist eine riesige weltweite Familie. Mhm. Und wenn man ganz einfach zu dieser Community gehört, ja, und man sich ganz einfach als solche deklariert, ja, dann geht man nirgends verloren. Ja. Und wir haben auf unseren Reisen, jetzt nicht nur so die große Reise, immer wieder ganz einfach auf Sanitäter, auf Klinikpersonal, Krankenschwestern und so weiter getroffen. Und es war immer ganz einfach sofort ein familiärer Umgang, ja, wohlwissend, dass wir im Prinzip den gleichen machen.
Ja, genau, so ist es. Das war nicht immer so ungefährlich. Also, ja, kann mich da ja an was erinnern? Das war recht brenzlig, muss man ja eigentlich auch sagen.
Also, ja, klingt dramatisch. Mhm. Ja. Ich möchte aber gleich vorwegnehmen, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort kann mir überall passieren. Hier um die Ecke im Supermarkt genauso. Mhm.
Ja. Was ist passiert?
Wir hatten 3 unschöne Erlebnisse auf unserer Reise. Ja. Das eine war, dass uns in Kolumbien die FARC, die Terrororganisation, entführen wollte und wir uns 5 Kugeln in unserem Wohnmobil einfangen mussten, konnten.
Wow.
3 von vorne, 2 von hinten. Gibt es alles auf Video, im Blog. Ja. Wir sind unbehelligt aus der ganzen Sache rausgekommen. Hat mir viel geholfen, dass ich relativ viel Ausbildung in Desdorf mit dem Notarztwagen machte.
Ja.
Großes Auto, ja.
Ja.
In Ecuador hatte ich also das Messer an der Rippe, da war ich aber dann schon am Boden und da gibt es keine Chance, ja. War das Taschal halt weg, ja. Okay. Und eine Woche sind wir in Peru ganz einfach aufgrund der politischen Situation einfach gestanden durch Straßensperren.
Genau.
Vorne, hinten, ja. Also, aber sonst muss man sagen, ganz einfach 99,5%. Super freundlich überall, hilfsbereit, ja. Und eigentlich haben uns sonst nie wirklich gefurchten.
Stehen wir nächsten Reisen an?
Ja, demnächst 5 Wochen China.
Toll.
Dann wäre geplant entweder überwintern in Westafrika. Das würde von Tunesien bis Ghana gehen, auch mit dem Wohnmobil. Was leider Gottes sich wahrscheinlich zerschlagen wird, ist ganz einfach Kairo-Straße. Das wäre quasi die arabische Halbinsel. Mhm. Die wir zum Teil schon kennen, aber mit dem Wohnmobil noch nicht. Da würde die Route durch den Irak führen.
Ja.
Ist im Augenblick
vielleicht nicht so.
Zu beobachten.
Ja, zu beobachten ist gut, genau.
Aber was definitiv ganz einfach am Plan steht, ist ganz einfach die Seidenstraße.
Schön.
Also, von da weg bis Peking und retour durch die ganzen Stans, Kirgistan und
Tadschikistan und so weiter. Ja, genau.
Ja, und irgendwann haben wir natürlich Australien.
Wow. Das ist aber schon eine logistische Meisterleistung, ja auch, weil ich glaube, das Auto muss ja auch mal hin. Also, ihr setzt euch in einen Flieger, oder?
Das geht relativ einfach.
Und zwar?
Gott sei Dank also, einen entsprechenden Anbieter. Wir haben mit dem Auto nach Hamburg, Hafen, Schlüssel abgeben. Danke. Und dort wieder entgegennehmen.
Toll!
Also, cool. Wie wir das nach Kanada verschifft haben, ja, war das Abgeben Viertelstunde, ja, und in Kanada, in Halifax, in 10 Minuten waren die Papiere erledigt, ja, und das war es. Und zurückverschiffen von Uruguay genauso.
Toll. Ich habe mir das wirklich schwieriger jetzt vorgestellt. Also, alle, die mal das planen wollen, machen wollen, das geht. Meldet euch bitte beim Sigi. Er hat den Anbieter, wo das so schnell funktioniert.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau so ist es. Zum Abschluss eine Frage an dich. Wenn es ein Medizinprodukt geben würde, das du erfinden könntest oder gerne erfunden hättest, was könnte das dann sein?
Naja, da gibt es an und für sich zwei.
Zwei, gut.
Das eine wäre das Innovative, mein ganz persönlicher Favorite. Das sind die EKG-Elektroden auf Bluetooth-Basis.
Ja.
Weil seitdem wir 1989 den NAW in Betrieb genommen hat, es hat sich an der Technologie nichts geändert. Wir haben den Kabelsalat nach wie vor. Ja.
Nehme ich gerne auf, ja.
Und das Zweite natürlich ist natürlich der Tricorder vom Raumschiff Enterprise, ja, zur Diagnosestellung. Aber ich glaube, das sind wir nicht einmal mehr so weit entfernt.
Ja.
Wenn ich mir also die Entwicklung in der KI ganz einfach anschaue, dann geht das schon in diese Richtung.
Eindeutig. Also Pille, bitte gib uns deinen Tricorder. Ja. Wir würden es gerne haben und die Krankenstation vom Raumschiff Enterprise hätten wir wahrscheinlich dann auch noch gerne. Ja.
Und Scotty beam me up.
Scotty beam me up, genau so ist es. Naja, weiterhin mit voller Energie, WOP 9.
ja, nach wie vor. Im Augenblick knappe 11.000 Einsätze, die ich ganz einfach am Buckel habe. Viel, was natürlich mit Erfahrung geht. Ein klein wenig neidisch auf die jungen Kollegen, die ganz einfach vieles von der Pike auf ganz einfach schon komprimiert und strukturiert ganz einfach lernen.
Mhm.
Was wir uns ganz einfach über die Jahre immer schrittweise aneignen mussten, ja, Step by Step, ja, und immer ein klein wenig mehr. Aber es war auch gleichzeitig die Herausforderung, ganz einfach an einem System mitwirken zu können, eigentlich einen Aufbau mitzumachen, ja, deren Geschichte leider Gottes ganz einfach nicht wirklich, also irgendwo entsprechend dokumentiert ist.
Aber wir haben ja Gott sei Dank dich, der sehr viel mit seiner Kamera unterwegs war und uns immer wieder, auch zumindest aus dem Bezirk Mödling und rund am Gebirge hier, mit guten, schönen, alten, nostalgischen Fotos versorgst.
Ja, aber ich möchte eines noch anmerken, da es ist nicht die gute alte Zeit. Ja. Man neigt dazu natürlich, viele Dinge auszublenden und dann irgendwann mal zu sagen, na, früher war es alles so toll. Nein, es war nicht toll. Ja. Es war im Gegenteil, es war geprägt von Auseinandersetzungen, von Konflikten auch. Ja. Es war ganz einfach anders.
Es war anders.
Ja.
Schönes Wort. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dass du uns jetzt ja knapp fast 50 Minuten lang versucht hast, so einiges näher zu bringen. Ich glaube, es schreit nach einem zweiten Podcast. Also ich werde mich melden, weil es gibt so viel in dir, was auch alle wissen wollen und hören wollen. Ja, herzlichen Dank, lieber Sigi.
Danke dir auch, gell?
Ja, und liebe Zuhörer, falls euch das gefallen hat, dann würden wir euch natürlich bitten und ersuchen, hört euch das an, gebt uns ein Like auf Spotify und jeder anderen Plattform könnt ihr diesen tollen Podcast von der Kolosser Medizintechnik hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.